Mir ballt sich da im Moment so ein bisschen die Faust in der Tasche, aus den unterschiedlichsten Gründen.
Warum habe ich das vermutet?
Wie cool wäre das gewesen, wenn sich Paredes und andere argentinische Fußballer vor dem WM-Finale krank gemeldet hätten? Uns wäre einiges erspart geblieben, oder?
Wenn Menschen blau machen, wenn die keine Lust haben, wenn die nicht zur Arbeit gehen wollen, ganz ehrlich, Ela, dann hat das doch nichts damit zu tun, dass sie Sonntag 3 Glas Bier zu viel getrunken haben.
Also ich finde das fürchterlich. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wer auf so eine Schwachsinnsidee gekommen ist.
Warum glaubst du, ist es so, dass Einzelfälle dafür sorgen, dass da so eine Art Sippenhaft entsteht, dass dann auf einmal so ein Misstrauen...
Also selbst jemand, der nie Krankentage hat und arbeitet wie ein Duracell-Häschen, auch da musst du hingucken, ist kein Selbstläufer. So einer brennt dann mit einem großen Knall durch und dann ist der Sicherungskasten für Monate aus.
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Sagen wir auch, Ela, ne? Hallo an diesem Sonntagmorgen an alle, die zuhören.
Hallihallo, happy Sunday.
Hallihallo. Ja, wenn ihr das hört, ist Sonntag. Aufzeichnen. Ja, wir zeichnen auf am 24. Juli. Das war also dann der letzte Freitag. Und dazwischen, liebe Ela, bevor wir gleich ins Thema gehen, denn okay, das sollt ihr wissen, worum geht's heute? Wir reden heute über Blaumacher. Also über die Deutschen, über alle die, die keinen Bock haben zu arbeiten, über Krankenstände und all diese Dinge. Also so reden wir natürlich nicht drüber, auch wenn wir die Politik ein bisschen mit reinnehmen. Nein, wir wollen darüber reden, was das eigentlich heißt, wenn Krankenstände in der Praxis hoch sind, wie man als Führungskraft damit umgeht, was das mit Vertrauen, mit Vorurteilen etc. zu tun hat. Sicherlich, Ela, kommen wir auch auf die Attestpflicht, die ja irgendwie jetzt wieder neu verhandelt wird in der Politik. Bevor wir aber auf das allerwichtigste Thema kommen, nämlich das WM-Finale vom letzten Sonntag. Auch da werdet ihr heute nicht verschont bleiben. Direkt mal so die kleine Frage an dich. Was macht das mit dir, wenn du dieses Wort Krankenstand, Krankmeldung und so weiter aktuell hörst?
Also mir ballt sich da im Moment so ein bisschen die Faust in der Tasche, aus den unterschiedlichsten Gründen.
Warum habe ich das vermutet?
Ja, du kennst mich ja, ich bin immer mit Leidenschaft und Feuer unterwegs, was sowas angeht. Und Krankenstand kann halt einfach von so vielen unterschiedlichen Warten aus her betrachtet werden. Und ich finde, dass es im Moment so krass über einen Kamm geschoren wird und alle werden in einen Topf geschubst. Und das finde ich echt, wird dem Thema überhaupt nicht gerecht. Also da gibt es wirklich Unterschiede. Und was ich ganz interessant fand, war, dass nach so den letzten Wellen, die da geschlagen wurden und so mit prozentuellen, also mit Prozentzahlen beziffert wurde, wie viele Menschen krank sind, dann kam tatsächlich auch Social Media auf einigen Seiten, unter anderem hier Zentrum Politische Schönheit und so, mal so eine kleine Zahl vom Krankenstand so im Bundestag und im Parlament, der deutlich höher ist als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und da bin ich dann doch wieder so der Meinung, Leute, können da nicht einfach mal Menschen drüber reden, die davon Ahnung haben?
Also, ob wir beide davon Ahnung haben, das sollen am Ende alle die beurteilen, die uns zuhören. Ich habe da sehr wahrscheinlich wenig Ahnung von, aber natürlich eine Meinung. Und wenn wir diese kleine Folge heute beendet haben, dann habt ihr hoffentlich ein bisschen mitgenommen, was wir ja uns vorstellen unter dem Thema, warum ist Krankenstand durchaus auch eine Führungsaufgabe und ein Führungsthema? Ja, was hat Kontrolle mit Fehlzeiten zu tun, mit Vertrauen? Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, in der Praxis klare Absprachen zu treffen, wenn es um solche Themen wie Atteste, Krankmeldungen geht, weil nach wie vor, glaube ich, kann ja jedes Unternehmen das so regeln, wie es das für richtig hält. Aber, liebe Ela, bevor wir dahin kommen, wie cool wäre das gewesen, wenn sich Paredes und andere argentinische Fußballer vor dem WM-Finale krank gemeldet hätten? Uns wäre einiges erspart geblieben, oder?
Ja, ernsthaft. Also jedes Mal wieder, ich gucke es mir immer wieder an und jedes Mal wieder sage ich hinterher, boah, ey, was für eine eklatante Zeitverschwendung. Also es hat mich so genervt, dieses Finale. Natürlich, die Spanier haben wirklich schön gespielt. Die hätten ein paar mehr Tore schießen müssen. Aber wie kann man denn so destruktiv ein Spiel gestalten, wie es die Argentinier gemacht haben. Und ganz ehrlich, ich bin kein großer Freund davon, über Schiedsrichter herzuziehen. Aber hallo, die erste gelbe Karte gegen Argentinien, ich glaube in der 40. Minute. Was hat denn der vorher da gesehen? Also ich war fassungslos teilweise.
Ja, und was hat er danach alles nicht gesehen?
Ja,
das ging ja immer so weiter.
Vorher hat er nichts gesehen, nachher hat er nichts gesehen. Und die Szenen nach dem Abpfiff, also ganz ehrlich, ja. wer hätte ich da in so einem Verband was zu sagen, wären solche Spieler nicht mehr im Trikot der Nationalmannschaft. Ich möchte doch bitte Role Models haben, die jungen Männern da auch mal was vermitteln können. Weißt du, verlierst du auf eine groteske, destruktive Art und Weise, spielst absoluten Anti-Fußball und haust hinterher nach Abpfiff den Gegner um? Wirkst den da noch an seinem Lätzchen? Also ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr. Ja. So schlechte Laune gehabt danach. Ganz schlimm.
Also, wir lassen heute definitiv mal alle diese unfassbar dämlichen Verschwörungstheorien, die seit einer Woche gefaked und nicht gefaked durch die sozialen Netzwerke stromern, von wegen, es stand schon lange fest, dass Spanien den Pokal gewinnen soll, weil man hat ja spanische Spieler schon mit einer Einkaufstüte gesehen, mit dem WM-Pokal in der Hand vor dem Finale. Gut, ein gefaktes Bild. Aber egal, den ganzen Driss lassen wir mal außen vor. Ich bin da ganz bei dir. Also wenn es in meinem Leben irgendein Fußballspiel nicht gebraucht hätte, dann dieses Finale. Es war grottenschlecht, es war langweilig und ich muss ganz ehrlich sagen, dass am Ende Spanien die Titel geholt hat, das war für mich, selbst für mich, wo ich am Anfang den spanischen Fußball ja auch eher in die Richtung, naja, muss man nicht haben, geschossen habe, das war für mich dann nochmal der letzte positive Aspekt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller Begeisterung für den Fußball, bei aller Liebe zu diesem Sport und auch bei der Freude mit solchen Mannschaften wie Kap Verde und anderen, die da jetzt mal zeigen konnten, dass es sie gibt. Diese Fußball-WM hat zumindest bei mir das letzte Fünkchen, dass irgendwo diese Veranstaltungen noch etwas mit dem Fußball, den wir uns wünschen, zu tun haben, komplett zerstört. Definitiv. Also alles, was da passiert ist, hat gezeigt, es ist alles möglich. Und alles, was wir uns heute überlegen, was definitiv niemals passieren wird, eine WM mit 64 Mannschaften, mit 128 Mannschaften, mit 250 Mannschaften über 17 Kontinenten und auch noch auf dem Mars und dem Mond. Ey, alles das ist mittlerweile, glaube ich, denkbar. Ne? Also, kleiner Abschlusssatz von mir. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir über diese WM in den letzten drei Folgen zu sprechen und mal sehen, wann der Fußball wieder Einzug hält in unseren Podcast. Am Ende hat eine Mannschaft den Pokal in die Höhe gereckt, die aus meiner Sicht, die es am Ende einfach verdient hat. Sie waren letztlich
auch so.
Die Besten. Sie haben einen Fußball gespielt, über den kann man streiten, aber der war gut, der war diszipliniert. Sie hatten unfassbar gute Einzelspieler, die auch zu Recht ausgezeichnet wurden. Und alles in allem, also vielleicht spielt bei Spanien eben kein Mbappé, kein Kane, kein Haaland, aber alle zusammen waren ein unfassbar und eigentlich fast unschlagbares Kollektiv. So.
Also hat mir auch wirklich, wirklich dann gut gefallen zum Schluss, die Teamleistung von denen. Und ich habe dann, da ist ja wenigstens einer meiner Wünsche erfüllt worden, dass eine europäische Mannschaft oben steht. Und also ich werde keine WM mehr gucken, wenn das so weitergeht. Ich gucke dann nur noch alle 4 Jahre eine EM. Und das reicht mir dann. Da ist Fußball zu Hause und ist dann so. Ich verpasse dann so schöne Sachen wie Kap Verde oder Bafana oder wie sie alle hießen. Aber ich kann dieses unglaubliche Spektakel, diese komplette Kommerzialisierung, diese in Arschkriecherei von Präsidententum. Ich habe den Fehler gemacht und habe nach dem Finale noch ein bisschen laufen lassen, weil eigentlich gucke ich das immer noch gerne, was hinterher so ist. Ich bleibe auch im Stadion immer länger, bis die Spieler alle wirklich rum waren, weil das sind immer noch so schöne Eindrücke. Ne? Und ich habe da auch, und dann dachte ich mir, alter Falter, was macht dieser alte orange Mann denn da? Wieso geht er nicht aus dem Bild? Und dann siehst du diesen Handlanger da quer über die Bühne joggen und ihn da quasi noch zur Seite schieben. Also es ist so grotesk. Ich denke, jeden Tag denke ich, es kann nicht grotesker werden. Und dann kommt der an und sagt, holt mal Bier. Es geht immer noch schlimmer. Und jetzt kam ja noch dieser Spruch hinterher, dass er sich vorstellen kann, also Donald Trump hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass Infantino Generalsekretär der UN wird. Ich habe das heute Morgen gelesen und jetzt nicht auf einer unseriösen Quelle. Ich habe gedacht, kann bitte irgendjemand mal hier den Reset-Knopf drücken? Ich lebe in einer Simulation. Aber ja. Ich meine, vielleicht bin ich in einer Matrix. Keine
möglicherweise
Ahnung.
Möglicherweise kann sein, genau diesen Satz habe ich vor ein paar Tagen in einem Podcast gehört. Er wurde entsprechend kommentiert und an dieser Stelle tun wir uns alle einen Gefallen, liebe Ela. Lassen wir dieses Event hinter uns, alles, was kommt, wenn wir nicht verhindern können. Und mal schauen, inwieweit wir uns auch weiter um den Fußball kümmern. Weil nach wie vor sind die Analogien aus dem Fußball und dem, was wir so besprechen, Führung und Teams, immer eine coole Geschichte. Und auch in Fußballteams wird es Menschen geben, so jetzt kommt wieder eine Überleitung aus der Hölle, wird es Menschen geben, die krank sind, die nicht spielen können, die ihrem Trainer, ihrer Trainerin absagen müssen. Und ich behaupte mal, wenn das der Fall ist, dann machen die das schweren Herzens. Ist das in Zahnarztpraxen auch so, wenn da jemand natürlich immer montags anruft und sagt, er kann nicht kommen oder sie kann nicht kommen. Was steckt dahinter? Wenn du jetzt einfach mal so deine Meinung dazu kundtun darfst, da ruft jemand an, natürlich an einem Montag. Was geht den meisten Zahnärztinnen und Zahnärzten oder Praxismanagerinnen durch den Kopf, wenn am Montag die Krankmeldungen aus dem Team einschlagen?
Ja, erstmal so ein kleiner Schock, weil Montag ist sowieso immer Großkampftag. Ich glaube, in allen ärztlichen Praxen, da ist häufig wirklich sehr viel, was improvisiert werden muss durch viele Schmerzpatienten, durch viele neu aufgetretene kranke Patienten. Und je nachdem, in welchem Praxisklima man so arbeitet und in welcher Führungsstruktur man so steckt oder auch feststeckt, ist das Ganze etwas, wo man sagt, okay, gute Besserung, wir organisieren um. Oder aber es fängt so eine Kaskade von Misstrauen und Vorwürfen an und man hat so zwei Lager, die sich bilden und das ist immer dann schon eine ziemlich unschöne Geschichte.
Jetzt hast du eigentlich schon den Kern unserer Folge schon definiert und damit auch die Richtung vorgegeben. Denn ich will heute mit dir ja gar nicht über Politik reden, über all diese Geschichten, sondern konkret, was macht das mit Praxen? Also klar ist, wir haben einen Rekordkrankenstand in Deutschland und der trifft natürlich auch die Praxen im Alltag, keine Frage. Und es wird passieren und es passiert jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auch, aber angeblich am Montag immer am häufigsten. Jetzt nochmal die Frage zurückgespielt an dich. Du hast gerade die beiden Positionen genannt. Die einen sagen, ach Mensch, wie schade, gute Besserung, sieh zu, dass du bald wieder fit bist, können wir noch was tun? Und die anderen, aha, du schon wieder, natürlich Montag, wie auch immer. In welchen Praxen, unter welcher Führung entsteht Version A und wo entsteht Version B? Kann man, ich weiß nicht, ob man das so auseinander differenzieren, interpretieren kann, aber ich glaube ja, dass es logischerweise beides gibt und das hat ja Gründe.
Ja, also es gibt beides und wir können das jetzt auch in so einem ersten Schritt mal so grob auseinander dividieren. Ich finde, dass Vergröberung ja häufig ein gutes Stilmittel ist, Dinge so darzustellen, dass sie auch echt ankommen. Natürlich gibt es immer individuelle Ausprägungen und es gibt immer den einen oder anderen Ausschlag der Waage in unterschiedliche Richtungen. Aber man kann es tatsächlich ein bisschen so sagen. Also es gibt die Praxen, die haben eine gute Führungsstruktur, die haben eine gute Führungspräsenz und vielleicht auch ein gut funktionierendes QM und ein eingespieltes Team. Und in der Regel ist es dann ja so, dass in solchen Führungsstrukturen Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. Also ich kenne tatsächlich viele Beispiele, wo das so ist. Da hat es jemand geschafft, ein Team zu formen und dieses Team arbeitet gut miteinander. Da sind Verbindungen entstanden zu den Vorgesetzten, aber auch im Team. Man hat Verbindlichkeiten und Freundschaften geschlossen und man möchte niemanden im Stich lassen und man mag seine Arbeit auch einfach gerne. Und wenn diese Voraussetzungen da sind, dann wirst du das nicht haben, dass jemand auf Kosten der anderen blau macht. Und wenn in so einer Praxis jemand am Montag anruft und sagt, du, ich fühle mich schon seit Freitag schlecht, ich habe mich am Wochenende weggepackt und habe gehofft, ich krieg's in den Griff, aber es ist heute echt schlechter geworden, dann wird das ein vernünftiges Echo finden. Dann wird die Praxismanagerin, die Inhaberin, der Inhaber sagen, okay, gut, dass du so früh Bescheid sagst, dann können wir noch umdisponieren. Häufig ist es bei sowas sogar so, dass es in solchen Praxen funktionierende andere Netze noch gibt, ne? Dass man mit den Kollegen so gut ist, dass man der Kollegin vielleicht am Wochenende schon geschrieben hat, du, mir geht's echt nicht gut, ich versuche alles, aber es kann sein, dass ihr Montag ohne mich seid, bereit die schon mal drauf vor. Und In solchen Praxen, wo das so läuft, da ist es häufig sogar so, dass die Lösung für das Problem von den Kolleginnen, dem Inhaber, schon präsentiert wird am Montag, wenn es losgeht. Das ist das Idealbild, aber das gibt es, das funktioniert tatsächlich. Ja,
oder du hast gerade eben QM angesprochen, Ela, gar nicht am Montag präsentiert wird, sondern dass es für Ausfälle jeder Art, auch unerwartete, einen klaren Prozess der Kompensation gibt. Hm. Meinst du das mit QM in dem Zusammenhang?
Genau. Also es sind einfach Wege im QM festgelegt. Wenn jemand krank ist, nach wie vielen Tagen er eine AU bringen muss, wo er sich auf welche Art und Weise abzumelden hat, wen er zu informieren hat, das ist ganz unterschiedlich. Jede Praxis hat da so ihren eigenen Weg. Im Idealfall läuft es so, wie ich beschrieben habe. Auch in Fällen, wo es nicht ganz so ideal ist, ist das aber immer noch ein guter Weg. Ne? Man kauft dem Mitarbeiter, der seine Pflicht eigentlich immer gut erfüllt und die Pflicht ihm halt auch Spaß macht, das halt ab, dass er wirklich krank ist. Und das setzt immer so eine gewisse Form von intrinsischer Motivation voraus, so wie du es eben auch in der Überleitung hattest. Beim Fußballspiel, wenn man nicht spielen kann, meldet man sich schweren Herzens ab. Weil man hat ja Bock, man will ja performen und das ist bei den allermeisten Kollegen, die ich kenne, in den guten und tollen Praxen, die wir betreuen, auch so. Es gibt
Ja, ganz kurz nur, dass ich das auch gleich nicht vergesse. Ich werde natürlich auch wieder in dieser Folge ein paar Studien in die Shownotes stellen, so ein paar Infos und unter anderem gibt es da eine Studie, Umfrage, ich nehme an, es ist eine Studie, so wurde sie zumindest bezeichnet, der DRK aus dem letzten Jahr, wo nochmal ganz klar ist, also Krankenstände in Deutschland, ja, die sind hoch, die sind sehr hoch, die sind auf Rekordhoch, aber die Menschen fallen aus konkreten Gründen, also Rückenprobleme, Psyche, das sind alles Dinge, die ganz, ganz weit belegt vorne stehen. Warum ist es trotzdem so, dass dieser Verdacht des Blaumachens, vor allem wenn die Krankmeldungen montags kommen, ja, das soll man nicht überstrapazieren, aber warum ist dieser Verdacht des Blaumachens so ein Thema? Ist es ein deutsches Phänomen? Also ich meine, wenn man News hört, wenn man Nachrichten hört, sieht, liest, wenn man sich bestimmte Aussagen von bestimmten Politikern, Politikerinnen anschaut, anhört, dann hat man ja schon das Gefühl, dem deutschen Volke wird die Arbeitsunwilligkeit unterstellt. Und dann, wenn da in Klammern dahinter das Blaumachen, weil man keine Lust hat, steht, dann verwundert es ja keinen. Aber das ist ja kompletter Bullshit. Ja, also wenn Menschen blau machen, wenn die keine Lust haben, wenn die nicht zur Arbeit gehen wollen, ganz ehrlich, Ela, dann hat das doch nichts damit zu tun, dass sie Sonntag 3 Glas Bier zu viel getrunken haben. Die haben einfach keine Lust auf den Job und das hat ja ganz andere Gründe.
So ist es. Also auch da gibt es Grauzonen. Es gibt die du beschrieben hast, die gibt es schon. Und ich glaube, dass diejenigen, die so dreist sind, dafür sorgen, dass es alle anderen schwer haben. Weil dreist sind vielleicht...
Wie so oft in unserer Gesellschaft, ne? Das haben wir ja an jeder Ecke.
Genau. Ja. Dreist sind vielleicht ein paar ganz wenige Prozentpunkte und da zahlt es sich auch nie aus. Und die machen es halt allen anderen tatsächlich wirklich richtig schwer, weil das sorgt für Wellen und dann gehen halt die Inhaberinnen und Inhaber mit so einer negativen Antizipation halt schon in diesen ganzen Prozess. Mhm. Und zurzeit ist es ja so, dass wir sehr viel Spannung in allem haben. Wir haben im Gesundheitssystem super viel Spannung. Wir haben in diesem Jahr schon zig komischen Vorschlägen gehabt, wo wir überall Geld einsparen können. Im Moment ist es so, dass eher den eh schon benachteiligten Menschen noch Gelder wieder gestrichen werden und weggenommen werden, wenn ich an den Unterhaltsvorschuss denke, der zukünftig ab 16 nicht mehr geben soll, wenn das durchkommt. Wenn man an diese ganzen Geschichten denkt mit der KfO, was erst komplett raus sollte, dann sollten es nur noch Fachärzte sein, jetzt drehen sie es wieder zurück. Also es ist eine Unsicherheit und eine Spannung drin. Gleichzeitig schicken wir die Festzuschüsse zurück vom Wert auf den Wert von vor 6 Jahren, also 2020, bald 7 Jahre schon, ab nächstem Jahr, ohne dass irgendwie Preissteigerung oder irgendwas berücksichtigt wird. Wir hatten ja 2020 ganz andere Punktwerte, als wir jetzt haben. Das heißt, der gefühlte Verlust ist ja noch viel höher. Es sind ja nicht nur 10%, es ist ja effektiv mehr. Und das sind alles so Dinge, die sorgen dafür, dass in den Praxen Spannung ist und dass viele Dinge mit der heißen Nadel genäht sind, dass auch Personalquoten knapper sind, als sie es noch vor Corona waren. Und wenn dann ein Ausfall kommt, ist es noch viel schlimmer, Also wenn du einfach sagen kannst, okay, Kollegin XY springt ein, weil in vielen Praxen gibt es die nicht mehr. In vielen Praxen muss abbestellt werden. In vielen Praxen ist es ein absolutes Drama, wenn montagmorgens die ZMP anruft und sagt, ich bin krank. Ich bin richtig krank und egal, ob sie jetzt faked oder nicht, es muss für mindestens diesen Tag und wahrscheinlich auch für den nächsten die gesamte Prophylaxe abbestellt werden. Prophylaxe, immer ein Profit-Center, fängt viel auf in den Praxen. Ja. Das sind alles wirklich Dramen, die sich da abspielen. Und vor diesem Hintergrund haben die Inhaber natürlich eine Panik. Also so eine kleine Panik. Jedes Mal, jede Krankmeldung, das haben mir schon viele Praxisinhaberinnen und Inhaber gespiegelt, löst immer so einen kleinen Adrenalinschub aus. So ein dieses Hachgefühl, wie schlimm ist das jetzt? Und das dann entsprechend professionell zu handeln, ist nicht immer leicht. Mhm.
Bitte erzähl zu Ende, Entschuldigung.
Du hast dann natürlich aber auch in jeder Praxis auch mindestens schon mal einmal so einen Pappenheimer gehabt. Mhm. Ne? Also häufig sind es wirklich häufig jüngere Menschen, die Tragweite noch nicht so begreifen. Und dann denke ich immer, das ist dann halt auch Behandlerinnenaufgabe, zu erklären, warum das hier so wichtig ist und warum wir auf jeden zählen und es eben auch den jüngeren Menschen, den Auszubildenden zu vermitteln, dass auch die schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten gebaut wird. Ist ja auch ein gutes Gefühl, was du da gespiegelt bekommst, dass du wichtig bist für den Ablauf. Das wird häufig unterlassen. Und dann ist es halt schlecht, und schlecht für alle, fürs ganze Klima, wenn du dann so jemanden auf Instagram, auf TikTok oder sonst wo siehst, wie er die Nacht davor im Partybus verbracht hat oder am selben Tag vor Krankmeldung irgendwie mit einer Pferdekutsche durch die Lüneburger Heide zieht und Jägermeister kippt. Ne? Also das sind immer so Dinge, die sind offiziell tatsächlich so vorgekommen. Das sind Beispiele, die habe ich so erlebt. Und dann ist wirklich für alle in so einer Praxis erstmal auch wirklich Jahre alles vergiftet.
Aber warum glaubst du, ist es so, dass Einzelfälle dafür sorgen, dass da so eine Art Sippenhaft entsteht, dass dann auf einmal so ein Misstrauen einer gesamten Gruppe gegenüber größer wird? Dieser erste Reflex, den kann ich nachvollziehen. Die Krankmeldung kommt, die Zahnärztin weiß, Mensch, wir sind so wenige und wir haben heute voll bestellt und wieder müssen wir umstricken und umdisponieren. Dieser Reflex, dass da Panik und Wut und auch Unzufriedenheit entsteht, gar keine Frage, aber der muss doch nicht zwangsläufig so ein Misstrauen über eine ganze Gruppe auslösen. Woher kommt das?
Wenn ich das mal so genau wüsste, also dieses Phänomen des Generalverdachts, das ist ja ein menschliches Phänomen. Also wir neigen ja dazu, Dinge zu pauschalisieren und anzugleichen. Wahrscheinlich können wir es dann besser verarbeiten. Aber ich glaube, in so einem Moment ist das auch eine Form von Selbstschutz vom Inhaber. Ne? Also dann ist es immer so dieses Gefühl, ich gegen die. Die haben gar kein Verständnis für mich. Die lassen mich jetzt im Stich. Ich muss hier anschaffen, damit für alle genug Geld da ist, damit ich die Löhne und Gelder bezahlen kann. Und desto jünger ich bin, desto weniger Zeit ich hatte, noch Geld zur Seite zu legen, als die Zeiten noch nicht so anstrengend waren wie jetzt, desto krasser ist das ja auch. Ne? Und ich glaube, häufig ist dann auch noch so die Geschichte, dass viele auch von sich selber ausgehen. Und manchmal ist es so, das, was ich im Misstrauen jemand anderem zutraue, das habe ich ja selber vielleicht auch so in meinem Wertekanon drin. Und manchmal ist es vielleicht auch so ein bisschen ein Spiegel. Und das mag auch nicht jeder.
Was glaubst du, was generell diese neue Attestpflicht ab dem ersten Tag, die ja nicht heißt, das Attest muss ab dem ersten Tag direkt in der Praxis liegen, sondern der erste Tag muss attestiert werden. Das kann man dann auch nachreichen, Kleinigkeiten, wie auch immer. Ist ja auch alles noch nicht wirklich final beschlossen. Aber die Reaktionen darauf waren ja heftig seitens der Mediziner, der Praxen, gerade der Allgemeinmediziner, die klassischen. So, die kommen alle zu mir und jetzt suchen die alle, montags ist meine Hütte voll. Ne, das ist der klassische Hausarzt, der jetzt befürchtet, jeden Montag rennen die mir die Bude ein, sitzen darum, weil sie dieses Attest haben möchten. Jetzt mal unabhängig von dieser organisatorischen Geschichte, glaubst du, dass dieser Attestzwang genau diese Reflexe am Anfang noch verstärken wird, weil man dann schon sagt, na gut, dann kommst du wieder mit dem Attest und das ist auch logisch, habe ich mir schon gedacht. Wie stehst du zu dieser ganzen Geschichte mit Blick auf die Praxen, auch die Zahnarztpraxen natürlich?
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Ich finde das fürchterlich. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wer auf so eine Schwachsinnsidee gekommen ist. Weißt du, in Zeiten von Digitalisierung, wo wir bemüht sind, eine Gesundheits-ID zu etablieren, dass man nicht wegen jedem Quatsch in die Praxis muss, in solchen Zeiten kommt da jetzt von so einer vollkommen überkommenen reaktionären Richtung so eine Geschichte wie jeden, der sich krank fühlt, am ersten Tag quasi in die Praxis zu zwingen, um sich so ein Attest zu holen. Das ist totaler Quatsch. Also erstmal, wenn du es auf den Einzelnen runterbrichst, wenn ich mich angegriffen und krank fühle, grippig oder so, mir reicht manchmal einfach ein Tag, um mich auszuruhen. Muss ich an dem Tag aber noch in Action und muss irgendwo hin und muss Zeiten stundenlang irgendwo beim Arzt verbringen, bin ich garantiert am nächsten Tag nicht besser drauf, sondern wahrscheinlich vielleicht sogar noch kränker. Das ist mal eine so eine Geschichte. Die nächste Geschichte ist, wenn ich dann schon da bin, gerate ich ja auch aus Ärztesicht ja erstmal wieder so richtig in die Mühlen der Kassenmedizin. Ich werde dann ja Minimum für 3 Tage krankgeschrieben. Meistens sogar noch mit Wiedervorstellung am dritten Tag.
Länger, damit du so schnell nicht wiederkommst. Ne?
Oder so. Also ja. Minimum 3, aber wahrscheinlich sogar eine ganze Woche. Ich gehe davon aus, dass dann die Kranktage von vielleicht 1 Tag nicht kommen oder 2 Tage zu Hause bleiben auf 5 Tage ansteigen und sich mehr als verdoppeln. Ich halte das für eine absolute Schwachsinnsidee. Und ich finde, das ist diese Geschichte, wie ich umgehe mit jemandem, der sich leicht krank fühlt. Das gehört in die Praxis, das gehört zum Arbeitgeber, das wird dort geregelt. Ich muss das mit einem vernünftigen Führungsstil regeln. Wir haben schon häufiger über Vertrauensvorschuss und über diese Dinge gesprochen, über Motivation und wie ich meine Mitarbeiter bei der Stange halten kann. Und wenn du das schaffst, dann ist das einfach nur ein Faktor. Mhm. Und das regeln wir vor Ort in den Praxen.
Ja, dann werden wir gleich noch so im letzten Teil des Podcasts da mal konkret drüber reden, wie man das auch angehen kann. Aber lass uns noch mal kurz zurückgehen auf die dann betroffen sind, nämlich die verdächtigt werden, blau zu machen, die sofort unter einem Verdacht stehen, bist du denn wirklich krank und so weiter und so fort. Wir haben es heute doch mit einer Situation zu tun, in der die Mitarbeitenden, die Arbeitnehmer in Deutschland immer weniger Vertrauen haben, immer weniger emotional gebunden sind. Ich erinnere gerne wieder an alle aktuellen Gallup-Studien, die das ja immer wieder gerne belegen. Dieser Verdacht, der dann ausgesprochen wird, selbst wenn er nur im Raume steht, der muss ja nicht immer direkt ausgesprochen werden. Damit setzen wir doch so eine Kaskade in Gang, wo dieses Vertrauen noch weiter geschwächt wird und damit Bindung noch weiter entzogen wird. Also, das ist
genauso.
Ja ein klarer Aspekt. Ne? Also das ist ja logisch. Wenn ich jemandem Misstrauen äußere, dann werde ich kein Vertrauen gewinnen, im Gegenteil.
Absolut. Also wenn du immer mit Unterstellungen arbeitest als Inhaber, dann erreichst du genau das Gegenteil, nämlich eine Blockade. Der denkt ja sowieso, das. Und dann kommt dieses Verhalten auch, ob das Trotzverhalten ist oder ob das einfach ein Verhalten ist, wo man sich diesem unangenehmen Feld entziehen möchte. Das kommt dann relativ zügig sowas, dass man einfach sagt, ja okay, wenn der das von mir denkt, dann hier hast es. Ne? Und das kommt ja relativ häufig sogar vor. Und wir haben ja viele unterschiedliche Arten von Kündigungen. Ne? Also die DRK-Studie, die du da eben genannt hast, die gibt ja auch eben Psyche mit an. Ne? Die DRK unterscheidet ja nicht in Krankschreibungen zu Beginn oder mitten eines Arbeitsverhältnisses oder am Ende eines Arbeitsverhältnisses. Es gibt ja sehr, sehr häufig, also überproportional häufig, Krankschreibungen direkt nach Kündigungen. Und da ist dann immer Psyche der Grund. Und die sind für mich auch nicht ganz sauber. Also das ist etwas, wo ich auch immer sage, wenn wir auch im Kolleginnenkreis sowas diskutieren, ich nehme da immer die Position an, dass ich sage, Leute, bis auf wenige Ausnahmen sollte man versuchen, das vernünftig zu Ende zu bringen. Wenn ich ernst genommen werden möchte als Mitarbeitender, dann bringe ich meine Aufgabe und meine Arbeiten einfach auch wirklich aufrecht zu Ende. Verabschiede mich, übergebe das an eine neue Kollegin. Ich spreche mit meinem Chef, meiner Chefin, den ich da verlassen will, und werfe nicht die Kündigung ein am Samstag und am Sonntag oder am Montag kommt dann die AU dahinter. Mittlerweile gibt es da ja auch Urteile, die Kündigungen anzweifeln. Du musst dann das Gehalt nicht zahlen, wenn diese Kündigung lückenlos dem noch abzuarbeitenden Kündigungszeitraum entsprechen. Und ich glaube, dass deswegen dieser Bereich Psyche von vielen auch so betrachtet wird, weil fast jeder Arbeitgeber das schon erlebt hat. Jemand kündigt und ist sofort weg. Nur das hat sich echt etabliert und das ist ein Ausweichen dieser Situation, dass man das nicht aushalten kann. Und auch das wird besser, wenn du einen klaren, vernünftigen Führungsstil hast, wenn dein Mitarbeiter weiß, es passiert dir nichts, selbst wenn du gesagt hast, ich möchte mich scheiden lassen von dir. Ne? Also es ist ganz normal, dass Menschen sich weiterentwickeln, dass sie einen Arbeitgeber mal wechseln, nach kürzer oder nach längerer Zeit. Manchmal passt man nicht zusammen, niemandem sollte daraus ein Strick gedreht werden. Wenn ich in so einer Atmosphäre des Vertrauens arbeiten kann, dann kann ich auch noch in der Kündigung bis zum Schluss arbeiten und auch noch einen Sekt springen lassen, wenn ich gehe am letzten Tag.
Jetzt ist ja die Frage, wie man sich ordentlich voneinander trennt, die eine Sache. Über die wollen wir heute gar nicht großartig reden, sondern wir wollen ja jetzt mal schauen, wie kann ich das denn verhindern? Also, wenn ich feststelle und weiß, da ist eine gewisse Häufung an Fehltagen und es ist eine Person, ja, die fällt mir mittlerweile auf, wodurch auch immer. Wie gehe ich damit um? Also, was ist so der erste Schritt einer Führungskraft, wenn ich wirklich offensiv, aktiv, aber auf Augenhöhe und auch durchaus wertschätzend dieses Thema lösen möchte und wissen möchte, vielleicht, warum ist das so? Hat das einen Grund? Wie gehe ich mit so jemandem um? Auch wie du eben beschrieben hast, ne? Jetzt vielleicht nicht zwingend die dreimal im Jahr auf der Kirmes rumtobt, aber sich vorher krank schreiben lassen, sondern wirklich so diese, ja, ist häufiger krank. Wir wissen auch, da gibt es Gründe, aber trotzdem ist dieses leichte Misstrauen da. Auch das kann man ja aktiv angehen. Wie macht man das?
Also ich würde sowas immer über Mitarbeiterbindung definieren wollen. Und Mitarbeiterbindung entsteht für mich tatsächlich durch dieses Wechselspiel von Vertrauen auf beiden Seiten. Und wenn ich in meinem Team jemanden habe, der häufiger krank ist, dann gucke ich mir das 2-3 Mal an, weil ich bin überhaupt kein Mensch, der jemand anderem zu nahe treten möchte. Eher im Gegenteil. Ne? Aber wenn ich sehe, dass jemand immer wieder mal krank ist oder schlecht drauf, dann frage ich wirklich nach. Aber ich frage nicht nach im Sinne von Hexeverfolgung und Inquisition, sondern ich wähle dann so den Weg, dass ich frage, was kann ich für dich tun, damit es dir besser geht? Hilf mir doch mal auf die Sprünge. Du bist häufiger krank in letzter Zeit. Brauchst du eine Pause? Ist gerade irgendwas zu viel für dich? Sollen wir irgendwas umschichten? Oder ist es ein Problem, wo ich jetzt keinen Einfluss drauf hätte? Oder ist dein Kind gerade schwierig, weil es in der Kita nicht klarkommt? Oder sag mal an, was ist das Problem? Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Oder so erklärt sich dann vielleicht auch ein Krankenstand. Und das ist immer so der Weg, den ich favorisiere. Also personenbezogen auf den Mitarbeiter schauen, was könnte es sein, und den Mitarbeiter da abholen, wo vielleicht seine persönlichen Probleme sind. Dass er mir die offenbart, braucht aber wieder die Vertrauensbasis, von der ich gesprochen habe. Wenn es die nicht gibt, dann wird er dir auch nichts über sich selbst verraten, weil er gar nicht möchte, dass du irgendwas über ihn weißt. In Praxen, wo das nicht ganz so innig ist, wie es vielleicht bei uns ist, gibt es auch so Modelle, wo man mit finanziellen Anreizen arbeitet. Also wenn jemand sehr wenig Krankentage nur hat, dann gibt es, keine Ahnung, irgendwelche Vergütungen, irgendwelche Boni-Auszahlungen bei so und so viel, so und so wenig Krankentagen und so weiter. Die sind umstritten, manche finden das richtig gut, andere finden das richtig blöd. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Man darf halt dadurch nur niemanden ausgrenzen oder diskriminieren. Die Menschen haben halt unterschiedliche physische und psychische Ausgangspunkte. Und die Kunst der Führung oder der Mitarbeiterbindung in diesem Fall ist, gerecht zu sein, ohne alle gleich machen zu wollen, weil das geht ja nicht. Gerechtigkeit und Gleichheit ist ja sehr weit voneinander entfernt. Was für den einen gut ist, damit kann der andere überhaupt nichts anfangen. Und du musst tatsächlich hinsehen. Du kannst dir als Führungskraft dann da die Pauschalisierung nicht mehr leisten. Also selbst jemand, der nie Krankentage hat und arbeitet wie ein Duracell-Häschen, auch da musst du hingucken, ist kein Selbstläufer. So einer brennt dann mit einem großen Knall durch und dann ist der Sicherungskasten für Monate aus. Jemand anders, der immer mal wieder 2-3 Tage nicht da ist, der hat vielleicht ein privates Problem und ist ganz schnell in der Überforderung. Also es ist auch da wieder dieses individuelle Fingerspitzengefühl, was du als Führungskraft einfach mitbringen musst.
Ich denke, dieses Fingerspitzengefühl ist auch wichtig als Zeichen ins Team rein, weil da kannst du ja unfassbar falsche Signale setzen. Du hast jetzt gerade das Duracell-Häschen angesprochen, das sind ja sehr wahrscheinlich die, so, wenn die dann mal ausfallen, dann werden die von Chef, Chefin, aber wieder vor dem ganzen Team gehypt, gelobt. Ja, jetzt, das ist ja, wenn die mal ausfällt, dann muss es wirklich schlimm sein. Ja, die wird dann sofort ne, in so einen Heiligenstand gehoben. Und andere, bei denen, ja, die vielleicht ein anderes Standing haben, da wird es dann direkt anders behandelt. Das heißt ja dann, in letzter Konsequenz geht es als Führungskraft immer darum, das konkrete Interesse an der Person zu zeigen und nicht sofort sagen, so, jetzt beweis mir aber mal, dass du wirklich krank bist. Sondern einfach herauszufinden, was dahinter steckt. Sind da viele Zahnärztinnen, Zahnärzte nicht auch ein Tick weit überfordert, weil es zu sehr ins Persönliche geht? Wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, das ist oft so. Also die Überforderungssituation ist tatsächlich sehr, sehr oft gegeben. Einmal, weil man dafür eine gewisse Nähe braucht. Das ist auch nichts für jeden, also nicht für jeden was. Manche möchten gar nicht so nah dran sein, weil das ja viel Probleme mit sich bringt, in Anführungsstrichen, und viel Zuwendung braucht und Aufmerksamkeit braucht, das schlaucht. Ne? Also sich anderen Menschen zuzuwenden und immer hinzugucken, ihnen das Gefühl zu geben, dass man sie sieht, das ist sehr, sehr anstrengend. Und neben dem täglichen Job in so einer Praxis, wo man das ja mit dem Patienten auch tun muss die ganze Zeit, kann das echt auslaugen. Also ich habe großes Verständnis dafür, wenn einem das nicht immer so gelingt. Aber wenn ich dafür sorge, dass ich ein Klima habe mit Vertrauen, mit Sicherheit, dann kann ich es mir halt auch mal leisten, auch mal daneben zu liegen. Da reißt mir dann keiner den Kopf ab. Weil die Konsequenz und die Dauer und die Beständigkeit des Vertrauens und die Ruhe, die dann in dem Prozess ist, die reicht dann oftmals schon aus, dass Mitarbeiter einfach weiter mitziehen und dass man dann quasi ein bisschen pro bono hat, weißt du? Also man hat dann einfach so ein bisschen Narrenfreiheit auch als Inhaber, weil die Mitarbeiter sind ja nah dran, die wissen ja, wie stressig das in so einer Praxis ist. Ich finde, dass ein sehr, sehr großer Fehler, den viele Praxisinhaber, viele Führungsmitglieder machen, Führungskräfte machen, ist, dass sie nicht offen genug kommunizieren, was los ist. Also häufig werden Dinge ganz, ganz lange verheimlicht. Und ich glaube, oft werden sie deswegen verheimlicht, weil man einfach noch gar keine Strategie hat oder selber gar nicht so genau weiß, was man jetzt machen soll.
Weil man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ja,
ja, genau. Ja. Das ist, aber das, was ist, merken alle. Also das gibt ja immer diese Begriffe mit die Energie und so, aber tatsächlich merken die Menschen das, wenn da irgendwas ist. Und wenn jemand krank ist und schon den zweiten und dritten Schein eingereicht hat und es wird nicht kommuniziert, was jetzt hier los ist, dann hat das einen Hühnerhaufen-Effekt. Das stiftet so furchtbar viel Unruhe und es nimmt mir als Führendem auch so ein bisschen Glaubwürdigkeit und gleichzeitig auch kommt dann so dieser Effekt, dass man denkt, man kann sich da jetzt nicht so drauf verlassen. Manch einer wird dann denken, okay, der verheimlicht was. Jemand anders denkt ja, okay, da wird jemand bevorzugt und so weiter und so fort. Das ist total verkehrt. Also ich finde, immer unter Wahrung der persönlichen Sphäre jedes Einzelnen natürlich, sollte so klar und offen mit Dingen umgegangen werden, die in der Praxis los sind. Der Klassiker ist immer, irgendjemand ist schwanger und keiner darf es wissen. Und eigentlich wissen es alle, aber keiner darf es wissen. Und das ist so, als ob ich mich in eine Ecke setze, mir eine Decke über den Kopf ziehe und sage, mich sieht keiner. Nur weil ich niemanden sehe. Ne? Und das ist einfach komplett verkehrt. Und das führt zu gar nichts, außer zu massiver Verunsicherung. Und dann fängst du an und triffst die falschen Entscheidungen, weil von allen Seiten Druck kommt.
Ja, spannendes Thema. Das wäre jetzt auch eine meiner letzten Fragen gewesen, weil wir ja immer gerne davon reden, binde das Team mit ein, kommuniziere an alle, sei offen, transparent. Aber hier haben wir es ja auch ganz stark mit sehr, sehr persönlichen Themen zu tun, mit psychischen Themen, die vielleicht in der Familie liegen, die im Privaten liegen, mit Krankheiten, über die vielleicht auch jemand nicht direkt reden möchte. Thema Schwangerschaft heißt ja auch nicht für jeden, oh, ich bin super glücklich damit, ich bin schwanger, toll, soll die Welt wissen. Das heißt, hier muss ja auch die Führungskraft sehr, sehr sensibel damit umgehen. Ich glaube, du hast es eben auch schon so beschrieben, was gehört in die Öffentlichkeit der Praxis und was gehört wirklich nur in diesen Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin. Ne?
Genau. Also das hast du total treffend beschrieben. Es gibt etwas, das bleibt zwischen zwei Personen und es gibt etwas, das geht ins Team und bleibt erstmal im Team. Und desto eher ich das Team mit reinnehmen kann, wie gesagt, immer unter Berücksichtigung, was die betroffene Person möchte, desto einfacher wird das Ganze. Also der Klassiker ist ja, dass viele denken, jemand anderes wird bevorzugt. Und häufig ist es so, dass derjenige, der bevorzugt wird, eigentlich vielleicht so viele persönliche oder körperliche Nachteile hat aus irgendeinem Grund, dass man ihn einfach auf eine bestimmte Art und Weise behandeln muss, damit es für ihn funktioniert. Wenn die anderen das nicht wissen, fühlen sie sich natürlich benachteiligt. Und auf die Art und Weise kriege ich nie ein Team zusammen, was gegenseitig Rücksicht auf sich nimmt und aufpasst, weil man immer darüber nachdenkt, ja, der kriegt mehr oder die kriegt mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuwendung. Die ist aber an der langen Leine. Für die gelten Dinge, die für mich nicht gelten und andersrum. Und dann gerät man schnell in diese Neid- und Missgunstfalle und mit dem Finger auf andere zeigen. Und dann bist du nicht mehr im Prozess, sondern dann beschäftigst du dich nur noch mit Nebengeräuschen.
Sicherlich ein Thema, was Raum und Zeit für viele, viele Podcast-Folgen geben würde. Zum Schluss nochmal eine ganz simple Frage. Also ob die so simpel ist, weiß ich nicht. An der Gesundheit des Einzelnen können wir nicht immer was tun. Wir können helfen, wir können miteinander reden. Und ansonsten ist ja jemand immer im Regelfall selbst für sich verantwortlich. Aber was kann denn beispielsweise so eine Praxis konkret unternehmen, so präventiv in der Praxis selber, im Ablauf, in der Art und Weise, wie eine Praxis organisiert ist, ja, damit Menschen möglichst gesund bleiben und gerne zur Arbeit kommen. Also wir haben ja schon sehr oft über das Thema psychische Gesundheit gesprochen, Dienstpläne, QM hast du eben genannt. Da kann man doch bestimmt so ein paar Dinge im Vorfeld einfach organisatorisch tun, um Menschen zu entlasten in ihrer Arbeit bei uns in der Praxis.
Auf jeden Fall. Also da kannst du bei Adam und Eva anhängen. Also da gibt es so viele Sachen, die du machen kannst. Man kann ganz konkret an den Basics schon was machen. Ergonomische Stühle, ergonomische Materialien, mit denen du halt arbeitest, gerade in der Prophylaxe, weil du da ja sehr schief immer über den Patienten hängst. Du kannst deine Mitarbeiter regelmäßig zu so Ergonomietrainings schicken, dass sie halt wie immer wieder einüben und lernen, wie sie sich ergonomisch hinsetzen. Natürlich musst du für Pausenzeiten sorgen, für vernünftige Pausenzeiten zwischendurch zur Erholung. Man kann ganz viel über gesunde Ernährung regeln, auch fürs Team. Es gibt Programme von den gesetzlichen Krankenkassen, die kommen in deinen Betrieb im Sinne von Arbeitsschutz und schauen, wo man ergonomisch was verändern kann. Man kann sogar Zuschüsse bekommen für bestimmte Stühle und solche ganzen Sachen. Also da gibt es jede Menge Präventionsprogramme, die es gibt. Und das hört ja nicht bei sowas auf. Du kannst als Praxisinhaber einfach sagen, okay, wir machen einmal im Jahr machen wir ein Resilienztraining oder wir holen uns einen Mediator, einen Coach in die Praxis und mit dem reden wir wirklich nur über die Dinge, die bei uns gerade nicht in Ordnung sind oder über die Schwierigkeiten, die wir in der Patientenbetreuung haben oder jeder Einzelne bekommt die Möglichkeit auf ein Vier-Augen-Gespräch mit so einem Menschen, der darauf trainiert ist, psychische Probleme vielleicht in Gesprächstherapien zu bearbeiten. Das muss ja nicht immer ein Therapeut sein. Das kann auch einfach jemand sein, der mit dir deine Werte bespricht und coacht. Und da gibt es so viele Dinge, die man machen kann. Es gibt geförderte Fitnessstudios für Praxisteams. Es gibt Jobrat. Es gibt Millionen Dinge, die du eigentlich tun kannst als Praxisinhaber. Und gleichzeitig hast du ja noch den Nebeneffekt der Mitarbeiterbindung bei sowas.
Also jeder kann da bei sich, glaube ich, gut anfangen. Was ist eigentlich mit dem Thema? Jetzt haben wir gerade die ganze Zeit über die anderen gesprochen, aber so die Chefin selber, der Chef, wenn der auf sich achtet, wenn sie auf die eigene Gesundheit achtet, das ist ja eigentlich schon ein Anfang, der unfassbar wichtig ist. Ich meine, weil das nicht funktioniert, wenn man selber nicht in der Lage ist, auf die eigene Gesundheit zu achten, Thema Resilienz etc., Achtsamkeit, dann habe ich doch in Richtung Team und meinem Unternehmen schon verloren.
Verloren, es hängt halt immer davon ab, wie viel Einfluss du auf dein Team hast und wie, wie sehr du es geschafft hast, ein Role Model zu sein oder ein Vorbild, um das mal auf Deutsch zu sagen. Ich finde, da hast du vollkommen recht. Also man hat in vielen Bereichen diese Vorbildfunktion und gerade bei gesunder Ernährung, Sport, aber auch Psychohygiene, finde ich, gehört das total dazu. Und wenn du halt selber alle 5 Minuten vom Patienten weg musst, weil du rauchen musst, ist das jetzt fürs Team nicht so das richtige Signal. Vielleicht auch nicht für den Patienten, aber ich weiß schon, worauf du da hinaus willst. Ich bin ein großer Fan davon, das vorzuleben, was man vom Team gerne haben möchte.
Tja, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich ganz einfach. Das ist jetzt ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber fiel mir gerade so ein, weil wir werden ja in der nächsten Folge über das Thema Delegieren reden, über das Thema Abgeben können. Und das hat doch auch, nehmen wir vielleicht mal als kleinen Einstieg in die nächste, ziemlich WM-freie, also versprochen WM-freie Folge zu tun. Ja, denn wenn ich nicht abgeben kann, wenn ich alles selber machen möchte, wenn ich glaube, ich bin der Einzige, der Dinge tun kann, das kann ja nicht gesund sein. Also abgeben können ist, glaube ich, schon mal ein guter Faktor für die eigene Hygiene, für die Gesundheit.
Auf jeden Fall. Also wer nicht abgeben kann, wer nicht loslassen kann, der landet ganz, ganz schnell in einer ziemlich üblen Spirale.
Und was das bedeutet und wie man damit umgehen kann, Ela, da reden wir einfach nächste Woche drüber. Also wir werden die nächste Episode irgendwann in den nächsten Tagen, vielleicht sogar heute noch, mal gucken. Wir haben uns ja ein Zeitfenster gesetzt und wollten mal überlegen, wie viel Zeit nehmen wir uns denn heute noch. Also auf jeden Fall, unsere nächste Folge dreht sich dann um das Thema Delegieren, abgeben können. Und fällt mir immer schwer, jetzt abzugeben. Aber für heute machen wir Schluss, würde ich sagen.
So ist es.
So ist es. Danke, meine Liebe.
Ja, danke, mein Lieber. Habt's noch schön alle.
Ja, macht's gut und wie immer, bleibt gesund, stabil und hoffnungsvoll, optimistisch und was man sonst alles noch so braucht, um das Leben schön zu machen. Bis denn, tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle. Danke fürs Zuhören.